Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Ja, und wir schauen heute auf den ersten Advent. 2021 ist das ja schon der 28. November. Wir haben dieses Jahr fast die längste mögliche Adventszeit. Und der erste, der hat auch immer einen ganz besonderen Zweck. An diesem Tag wird nämlich im ganzen Erzbistum gespendet. Und zwar für die katholische Jugendfürsorge KJF. Die bekommt am ersten Advent traditionell am sogenannten Jugendopfersonntag die Kollekten aus den Gottesdiensten. Heute in Total Sozial spreche ich da mit einer Dame, die uns ganz genau sagen kann, worum es dieses Jahr geht.
Ich bin Agnes Gschwendner, Leitung des Saalberghauses seit einem Jahr, von Beruf Heilpädagogin, insgesamt seit 18 Jahren in der Einrichtung und freue mich, heute hier zu sein.
Ja, und was genau das Saalberghaus ist und was mit den Spenden vom Jugendopfersonntag dort getan werden soll, darüber sprechen wir heute in Total Sozial. Ich bin Corbinian Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
Das Saalberghaus ist eine mittlerweile große Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung am Rand von München, im Landkreis München. Man kennt uns für unseren großen stationären Bereich oder Kinderheim, wie man es früher genannt hat. Aber mittlerweile sind wir als Einrichtung auch gewachsen, haben unser Angebot verbreitert, sodass wir uns jetzt als Spezialeinrichtung für Familien mit kleinen Kindern verstehen. Wir haben sehr, sehr viele Angebote für kleine Kinder und ihre Familien, die von der regulären Kindertageseinrichtung bis hin zu unseren Wohngruppen und therapeutischen Wohngruppen in Obhutnahmegruppen eben für kleine Kinder in Not reichen. Wir haben ambulante Angebote und wir haben auch spezielle Angebote für Kinder im Vorschulalter mit Entwicklungsverzögerungen. Also wirklich ein sehr breites Spektrum mit mittlerweile auch fast 230 Mitarbeitern im Bereich von Beratung, Betreuung, Therapie eben von Kindern von 0 bis 7 Jahren im Schwerpunkt und entsprechend auch der Versorgung und Beratung ihrer Eltern, je nachdem in welchen Schwerpunkten wir in den einzelnen Angeboten arbeiten.
Sie haben schon gesagt, früher hieß es Kinderhaus. Muss ich mir das vorstellen wie ein Waisenhaus oder was genau verbirgt sich hinter dieser Einrichtung?
Kinderheim ist der Begriff, unter den viele Menschen die mittlerweile anders benannten stationären Angebote der Jugendhilfe kennen. Deswegen sage ich das auch immer gerne dazu. Waisenhäuser waren es früher, auch das Saalberghaus. Wir sind 1922 als damals Säuglingsheimat Unterhaching und Findelhaus Unterhaching gegründet worden. Und damals ging es natürlich tatsächlich auch um Waisenkinder. Mittlerweile, erfreulicherweise, haben wir natürlich in Deutschland eine sehr stabile Zeit, wo es so gut wie gar keine Waisenkinder mehr gibt. Das heißt, die Kinder, die dieser Tage in stationären Einrichtungen, also Kinderheim, früher genannt, betreut werden, kommen tatsächlich aus Familien mit Belastungen und haben Gott sei Dank mittlerweile auch Eltern, mindestens einen Elternteil, manchmal zwei, beziehungsweise in der modernen Welt mit modernen Familienformen gibt es auch manchmal Patchwork-Familien. Also manche Kinder haben sogar mehrere Mütter und Väter, wenn man das so genau nehmen möchte.
Sie haben schon gesagt, Sie haben über 230 Mitarbeiter inzwischen. Um wie viele Kinder bzw. Jugendliche kümmern Sie sich denn?
Wir kümmern uns tatsächlich fast ausschließlich um Kinder. Wir haben nur ein einziges kleines Angebot im ambulanten Bereich, wo wir tatsächlich auch mit Jugendlichen arbeiten. Also an dieser Stelle setzen wir den Schwerpunkt ganz klar auf kleine Kinder. Insgesamt sind es wahrscheinlich circa bis zu 300 Kinder, die wir in unseren Angeboten betreuen. Allerdings muss man eben hier sagen, wir haben sehr, sehr viele Kinder in den Kindertageseinrichtungen. Wir haben sehr viele Familien in ambulanter Betreuung, also die zu Hause von Sozialpädagoginnen betreut werden, in unseren therapeutischen Wohngruppen und in Obhutnahmegruppen, also in diesen Gruppen, wo Kinder tatsächlich leben bei uns, betreuen wir bis zu 63 Kinder.
Was sind denn die Gründe, warum Kinder und Familien Unterstützung durch das Saalberghaus bekommen?
Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Kleinkindzeit für viele Familien natürlich eine schöne und auch aufregende Zeit ist. Eine Zeit, an die man gerne zurückdenkt, die schnell vergeht. Aber auch eine Zeit, in der viele Familien Belastungen haben und manche Familien auch höhere Belastungen haben. Und da springen natürlich zunehmend auch Hilfen aus dem Umfeld, also Nachbarschaftsunterstützung, Nachbarschaftshilfen, organisierte Hilfen sozusagen ein. Und wenn die Belastungen ein bestimmtes Maß erreichen, eben auch Hilfen von Trägern wie der katholischen Jugendfürsorge in unserem Fall des Saalberghauses, die eben auch mit professionellen Fachkräften kommen, um auch zu unterstützen, erstmal direkt zu beraten und direkt zu unterstützen, aber auch die Familien unterstützen, dass sie die Netzwerke, die vorhanden sind, auch einfach nutzen können. Nicht jede Familie weiß, was für eine Vielzahl von Hilfen grundsätzlich geboten sind. Das heißt, es geht hier auch immer darum, Brücken zu bauen, damit die Familien überhaupt bei den Angeboten ankommen können.
Was sind denn die ganz konkreten Probleme, mit denen die Familien zu kämpfen haben? Was sind da so symbolische Fälle?
Zentrale Themen, denen wir natürlich in Familien immer wieder begegnen, sind Überforderungssituationen der Eltern. Die sind auf der einen Seite möglicherweise im Kontext ihrer Lebensbedingungen, also zum Beispiel Armut ist natürlich ein großer Faktor oder ein nicht vorhandenes soziales Netzwerk, also wirklich dieses völlige Alleinsein mit diesem Kind ohne Unterstützungspersonen, erwachsene Unterstützungspersonen, die helfen können. Natürlich auch Eltern, die aufgrund einer psychischen schwierigen Situation, ob das jetzt eine psychische Krankheit ist oder einfach nur eine Belastungslage, frisch nach einer Trennung mit einem Kleinkind zum Beispiel, solche Themen. Und auf der anderen Seite haben wir es natürlich auch mit herausfordernden Kindern zu tun. Also wir haben vielleicht mal ein Kind mit einer sogenannten Regulationsstörung, also ein Kind, das sehr viel schreit, oder wir haben mehrere Kleinkinder in einer Reihe, also ein Kind ein Jahr, ein Kind zwei Jahre, ein Kind drei Jahre. Mit solchen Konstellationen kommen Eltern, vor allem wenn sie alleine sind, also wenig Unterstützung erfahren, schnell an die Grenzen, kommen schnell in Erschöpfungszustände oder brauchen eben tatsächlich, wenn manche Kinder besonders herausfordernd sind, also zum Beispiel das sogenannte Schreikind oder auch Kinder mit leichten Entwicklungsverzögerungen, die höhere Bedarfe haben, die Eltern mehr abverlangen, auch Kinder mit schwierigem Temperament. Es gibt einfach Kinder, die nicht so leicht großzuziehen sind, also Kinder, die sehr unzufrieden sind oder Kinder, die sehr schnell aus dem Gleichgewicht geraten, die nächtelang nicht schlafen. Solche Themen begegnen uns natürlich ständig, oder auch solche Themen wie Fütterstörungen. Kinder, die zum Beispiel nicht genug essen in den Augen der Eltern, was sehr, sehr schnell sehr großen Stress erzeugen kann.
Beim Jugendopfersonntag geht es vor allen Dingen um die stationäre Betreuung. Allerdings nicht darum, wie die Kinder untergebracht sind, sondern wie man die stationäre Betreuung noch verbessern kann und inklusiver gestalten kann. Was ist denn da der Bedarf, beziehungsweise was soll denn hier verbessert werden? Was fehlt denn noch, Frau Schwentner?
Was den Kindern im Moment geboten wird in unseren therapeutischen Wohngruppen und in Obhutnahmegruppen, ist eine umfassende Förderung, ist Therapie, sind ausgebildete Fachkräfte, die sehr differenziert auf ihre Bedürfnisse eingehen können. Die Kinder leben in der Wohngruppe zu siebt, also sieben Kinder leben jeweils in der Wohngruppe. Gerade Kinder ab 4, 5 Jahren haben ja ein großes Bedürfnis, Freundschaften einzugehen, ihren sozialen Raum ein bisschen zu erweitern, also normalerweise raus aus der Familie und in etwas größere Einheiten reinzugehen, wo man eben auch andere Kinder kennenlernt. Und die einfachste Möglichkeit, für diese Kinder in Kontakt zu kommen, wäre eigentlich einen regulären Kindergarten zu besuchen, in dem eben eine schöne Mischung von Kindern aus durchschnittlichen Familien, also Kindern, die in Familien groß werden, und eben unseren Kindern, die eine etwas andere Art der Kindheit erleben, möglich wäre. An dieser Stelle haben wir eben jetzt die Chance, selbst einen Kindergarten zu bauen, indem wir genau die Bedürfnisse unserer Kinder aus den Wohngruppen miterfüllen können. Die Kinder aus den Wohngruppen besuchen im Moment einen kleinen internen Kindergarten, der ausschließlich für unsere Wohngruppenkinder gedacht ist. Und diesen Kindergarten wollen wir jetzt verbinden mit dem Gemeindekindergarten für Putzbrunn. Also wir verbinden die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Putzbrunn mit einem kleinen Teil für unsere Kinder aus den Wohngruppen. Die Kernidee ist zu sagen, wir haben eine Möglichkeit der Begegnung. Wir haben die Möglichkeit, ohne großen Aufwand gemeinsame Projekte zu machen. Wir haben den direkten Sichtkontakt der Kinder und wir haben unkomplizierte Möglichkeiten, dort in Kontakt zu treten, Freundschaften zu schließen, mit anderen Kindern zusammenzukommen, die wir im Moment aktuell eben noch nicht bieten können.
Also es soll ein inklusives Kinderhaus, heißt das Projekt ja, entstehen. Sie haben jetzt schon angesprochen, was so Ihre Ziele dahinter sind. Wer sind denn die Kinder, die da von Seiten des Saalberghauses inkludiert werden sollen?
Es gibt Familien, die in einer Überforderungssituation eine Verwahrlosung von Kindern, also wo eine Verwahrlosung von Kindern passiert ist, das denke ich, ist der häufigste Aufnahmegrund bei uns. Wir haben tatsächlich Kinder, die auch Misshandlung oder Missbrauch erlebt haben. Letztlich ging es in den allermeisten Fällen darum, dass die Kinder aufgrund einer Gefährdung recht schnell aus den Familien herausgenommen werden mussten.
Ist das dann immer schon klar, was genau mit den Kindern da passieren wird? Oder gibt es da so eine Art Schema F?
Also Kinder, die bei uns in der Notaufnahme landen, kommen erstmal mit einem großen Fragezeichen. Das heißt, mit dem Fragezeichen kann das Kind vielleicht im besten Fall zurück in die Familie oder ist es in absehbarer Zeit, also in absehbarer Zeit heißt in den nächsten Jahren möglich, in die Familie zurückzugehen. Das ist erstmal immer die Grundannahme, mit der bei uns Kinder aufgenommen werden. Das heißt, normalerweise soll nach 3 Monaten eigentlich, wenn alles gut läuft, die Zeit in der Notaufnahme für das Kind vorbei sein. Und es wird dann, wenn sich herausstellt, dass das Kind länger als 3 Monate nicht zurück nach Hause kann, in eine unserer therapeutischen Wohngruppen verlegt. In den therapeutischen Wohngruppen haben wir eben auch Kinder, die aus denselben Gründen, wie die gerade benannten, nicht in der Familie leben können. Üblicherweise handelt es sich bei den Eltern um belastete Eltern, die teilweise mit psychischen Auffälligkeiten zu kämpfen haben, auch Suchterkrankungen natürlich häufig. Häusliche Gewalt ist ein ständiges Thema in vielen Familien und solche Themen wie Armut, soziale Isolation, ein ganz großes Thema, was leider dazu führt, dass die kleinen Kinder, die ja aufgrund ihres Lebensalters eine sehr, sehr intensive und hohe Betreuung brauchen, eben in diesen Familien nicht gut oder so schlecht versorgt sind, dass sie nicht dort gut groß werden können, sondern eben außerhalb ihrer Familie leben müssen.
Und genau diesen Kindern oder diesen Familien helfen Sie. Warum braucht es da extra eine Einrichtung dafür?
Es ist klar, dass diese Kinder natürlich auch aufgrund ihrer Vorgeschichte und ihres schweren Starts, den sie hatten, erstmal ganz besondere Bedingungen brauchen. Diese Kinder könnten ganz sicher nicht direkt in einen Regelkindergarten gehen, weil diese Kinder brauchen erstmal Schutz. Diese Kinder brauchen ein Gefühl von Sicherheit. Diese Kinder haben oft Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsauffälligkeiten, die natürlich entstehen, wenn ein kleines Kind sich nicht auf seine Entwicklung konzentrieren kann, sondern aufgrund der Umstände sozusagen mit dem Überleben in manchen Familien beschäftigt ist, also wirklich mit der Frage, bin ich einigermaßen sicher in dieser Familie, wo ist mein Schlafplatz, wo ist mein Essen? Also die Energie der Kinder geht natürlich, wenn Verwahrlosung oder Vernachlässigung ein Thema sind, ganz, ganz stark in dieses Überleben hinein, so dass die meisten Kinder bei Aufnahme entwicklungsauffällig sind und auch intensive Betreuung und Förderung erstmal brauchen, um einigermaßen den altersangemessenen Entwicklungsstand zu erreichen. Drum haben wir eben dieses kindergartenähnliche Angebot für unsere Wohngruppen entwickelt, wo tatsächlich nicht wie in der Regel Kita 25 Kinder in einer Kindergartengruppe sind, sondern bei uns im Haus dann eben nur 7 bis 9 Kinder in der Kindergartengruppe sind. Und die Idee in diesem Kinderhaus wäre eben dann genau beiden Bedürfnissen gerecht zu werden. Einmal diesem Bedürfnis nach Bindung, nach Beziehung, diesem erhöhten Schutzbedürfnis der Kinder, den intensiven Fördererfordernissen, die da sind und auf der anderen Seite aber auch den Zugang zu haben zu einer großen Kindergruppe und auch zu einer regulären Kindergartengruppe, die auch ganz reguläre Kindergartenangebote bieten kann.
Wir haben schon über die Gründe gesprochen, die dazu führen, dass Kinder aus ihren eigenen Familien herausgenommen werden und ins Saalberghaus kommen. Was ist denn das für ein Defizit und wie können Sie das im Saalberghaus ausgleichen, Frau Gschwendtner?
Zunächst mal, denke ich, haben wir natürlich die ganz klare Versorgungsebene, also ein Problem vielleicht mit auf den ersten Blick medizinische Versorgung oder auch einer gewissen Hygiene und Sauberkeit oder einer regelmäßigen Versorgung mit Essen, die das Kind in dem Maße vielleicht nicht hatte. Diese Dinge sind erstmal relativ banal und auch leicht zu gewährleisten, aber natürlich auch sehr, sehr wichtig für kleine Kinder, um das Überleben zu sichern. Eine zweite Ebene, und hier wird es schon schwieriger, ist natürlich die emotionale Verwahrlosung der Kinder. Und ich denke, gerade mit dieser Thematik haben manche Kinder natürlich ein Leben lang auch zu kämpfen. Also mit dieser frühen Erfahrung, letztlich allein zu sein mit seinen Bedürfnissen. An dieser Stelle führt es leider oft dazu, dass die Kinder eben sehr schwer mit den eigenen Emotionen auch zurechtkommen. Das heißt tatsächlich, dass diese Gefühle, die für andere Kinder vielleicht auch das Gefühl von Freude oder auch das Gefühl von Wut, wenn man als kleines Kind nie die Erfahrung macht, dass ein Erwachsener das begleitet, der hilft, das zu regulieren, sind die Kinder natürlich, wenn sie etwas größer werden, oft sehr überfordert mit ihren Gefühlen, werden dann sehr unruhig oder können sich schlecht konzentrieren, verhalten sich unangemessen in Situationen, weil sie eben vielleicht mit ihren Emotionen gerade nicht zurechtkommen, haben zunehmend Schwierigkeiten in sozialen Kontakten, und es setzt sich im schlechtesten Fall natürlich fort bis hin zu Teenagern, die dann nicht mehr gut integrierbar sind. Das heißt, schon früh muss es eigentlich losgehen, die kleinen Kinder dabei zu unterstützen, ihre eigenen Emotionen positiv wahrnehmen zu können, mit diesen Emotionen umgehen zu können und natürlich so weit wie möglich, dass die Kinder diese Erfahrung machen als kleiner Mensch, und es geht schon ganz früh los, geschätzt zu werden, gemocht zu werden, gesehen zu werden, erstmal also wirklich gesehen zu werden mit dem, wie man als Person ist. Und das dritte große Thema ist natürlich die Entwicklungsdefizite, die Kinder haben. Also tatsächlich aufgrund mangelnder Förderung, aufgrund viel zu viel Energie der Kinder, die in die Überlebensthemen hineingeht, Kinder, die zu wenig schlafen, Kinder, die zu viel Probleme der Erwachsenen mitbekommen und das irgendwie aushalten müssen, bis hin zu Säuglingen, die zum Beispiel sehr, sehr viel schlafen, weil sie einfach in dieser ersten Zeit die Erfahrung gemacht haben, ich bin am besten ganz, ganz ruhig und bewege mich möglichst wenig, um einfach gut durchzukommen. So dramatisch das ist tatsächlich eine Überlebensfähigkeit von kleinen, sehr kleinen Kindern, einfach zum Beispiel sehr, sehr viel zu schlafen. Dass man unter solchen Bedingungen sich nicht gut entwickeln kann, das ist jedem klar, weswegen wir neben der Betreuung und Versorgung der Kinder natürlich auch die Förderung ganz klar in den Vordergrund stellen. Ganz frühe Förderung bei Kindern, die dazu führt, dass sie möglicherweise später eben keine Entwicklungsdefizite haben. Das heißt, dass sie die Chance haben, in eine normale kindliche Entwicklung reinzukommen. Also schon frühzeitige Diagnostik der Entwicklungsauffälligkeiten und dann ganz gezielte Förderung ist eins der Kernthemen, die auch in diesem Bereich wichtig sind.
Also es geht vor allen Dingen erstmal um eine Basisversorgung, glaube ich, kann ich so sagen. Und dann soll es ja in diesem inklusiven Kinderhaus, das neu gebaut werden soll, auch vor allen Dingen darum gehen, die Kinder auch in eine Form von Gemeinschaft irgendwie zu inkludieren. Was hat denn das für Konsequenzen, wenn man das nicht täte, wenn man sie da nicht unterstützen würde?
Üblicherweise kommen diese Kinder aus Familien, die am sogenannten Rand der Gesellschaft sich befinden. Das heißt, diese Familien können eigentlich mit dem, was sie schaffen und was sie leisten können, in der Regel nicht in der sogenannten Mitte der Gesellschaft sein. Das heißt, wir haben oft Eltern, die schlechte Ausbildung haben oder die aus verschiedensten Gründen eben nicht in der Gesellschaft ihren guten Platz finden, sondern letztlich immer kämpfen. Und leider geben sie das auch an ihre Kinder ein Stück weit weiter. Das heißt, wenn die Kinder im Saalberghaus starten, haben sie erstmal mit diesem Stigma des Heimkindes zu kämpfen. Und das Zweite ist, dass die Kinder eben auch mit einem relativ geringen gesellschaftlichen Status natürlich erstmal antreten müssen. Das heißt, sie haben keine Eltern, die ihnen große Unterstützung geben können, wie sie zum Beispiel einen guten Schulerfolg schaffen oder wie sie in Ausbildungsberufe reinkommen oder ein Studium vielleicht machen können. Das heißt, die Kinder, die in der Jugendhilfe groß werden oder Kinder, die im Heim groß werden, müssen deutlich mehr leisten, um in der Gesellschaft einen guten Platz zu finden, um dauerhaft in eine gute Ausbildung reinzukommen, um diese ganzen Erfahrungen, die sie auch gemacht haben, zu überbrücken. Auf der anderen Seite bringen sie natürlich ein großes, großes Potenzial mit, weil wir uns schon vor Augen halten müssen. Man sieht das Heimkind oft als das arme Kind, das in schwierigen Bedingungen groß wird. Aber wir haben es ja auch mit Kindern zu tun, die wirklich schwierige Situationen gemeistert haben und die vielleicht auch eine Fähigkeit mitbringen, die manchen von uns fehlt, nämlich tatsächlich auch in einer kritischen Situation weiterzumachen, durchzukommen, nicht zu verzweifeln, immer wieder sich reinzuhängen und das Leben sozusagen so zu nehmen, wie es kommt und mit schwierigen Phasen vielleicht auch mal zurechtzukommen.
Sie haben ja auch ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, es sind ja keine Waisenkinder, um die es hier geht. Es geht um Kinder, die haben Familien, die können sich vielleicht temporär nicht um diese Kinder kümmern, aber die haben Familien und die haben natürlich auch Eltern, denen etwas an den Kindern grundsätzlich erstmal liegt. Wie werden denn die Eltern in diesen Betreuungsprozess eingebaut?
Der Kontakt zu den Eltern und die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiges Thema. Zum einen, wenn möglich, dass wir natürlich versuchen, eine Rückführung des Kindes möglich zu machen, also die Chance des Kindes in der eigenen Familie groß zu werden. Oder aber im besten Fall, auch wenn eine Rückführung nicht gelingt, dass es dem Kind möglich ist, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren seines Großwerdens den Kontakt zu den leiblichen Verwandten halten zu können, damit das Kind irgendwann selbst entscheiden kann, ob es diesen Kontakt möchte oder nicht. Die Kinder haben Fragen, die Kinder möchten natürlich wissen, was ist los. Kinder, die keinen Kontakt zu ihren Herkunftsfamilien haben, haben oft größte Schwierigkeiten, später mit diesem Fakt der Fremdunterbringung klarzukommen, weil natürlich das Kind erstmal immer die Sorge hat, dass sie einfach aufgrund einer eigenen Wertlosigkeit letztlich von den Familien weggekommen sind, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Aber das Kind braucht, glaube ich, Erklärungen oder Vorstellungen, warum es nicht bei seinen eigenen Eltern groß werden kann.
In dem inklusiven Kinderhaus, das jetzt mit den Spenden vom Jugendopfersonntag auch mitfinanziert werden soll, der Neubau, da sollen auch Kinder aus Regelkindergärten, Kinder aus dem Saalberghaus kennenlernen. Und ja, was für Chancen stecken denn da für beide Seiten da drinnen?
Wir erleben immer wieder, dass viele Menschen großes Interesse natürlich haben und auch großes Bedauern haben für Kinder, die im Heim groß werden, aber letztlich auch eine gewisse innere Distanz oder eine Sorge oder eine Angst da ist, sich mit diesen Themen zu konfrontieren, also mit diesen Themen von Teilen der Gesellschaft, wo man eigentlich nicht so gerne sich damit beschäftigt. Jetzt sind es aber tatsächlich auch Themen, die uns alle ja ein Stück weit betreffen. Also ich denke, viele Familien müssen sich mit Themen beschäftigen, die durchaus auch in anderen Fällen zu Inobhutnahmen oder zu Kindeswohlgefährdungen führen können. Bloß, dass diese Familien einfach gute Ressourcen haben, also Unterstützung haben und ein Netzwerk haben oder einfach eine große Stabilität haben, die ihnen hilft, das zu überwinden. Und ich fände es schön, wenn diese Berührungsängste verschwinden würden, weil ich tatsächlich glaube, dass es auch für Kinder eben in Regelkindergärten ein Gewinn ist, mit Neugierde auf Kinder zuzugehen, die aus anderen Kindheitskonstrukten sozusagen kommen und einfach diese Vielfalt kennenzulernen und diese Berührungsängste zu überwinden. Also ich denke, die Augen dafür zu öffnen, dass man unter sehr unterschiedlichen Bedingungen groß werden kann und auch ein gelingendes Leben führen kann, das vielleicht nicht ganz so perfekt ist, wie man das in irgendeiner Illustrierten sieht, aber das trotzdem sich für die Personen selbst ganz gut anfühlt.
Es gibt große Chancen, die in dem Projekt auch stecken. Das, glaube ich, höre ich jetzt schon mal heraus. Jetzt haben wir auch schon lange über diesen Jugendopfersonntag gesprochen und über die Spenden, die Sie sammeln wollen für das Projekt. Aber wie viel kostet das Projekt denn und wie viel brauchen Sie denn vom Jugendopfersonntag?
Ganz konkret bauen wir ja zunächst mal diesen Kindergarten für die Gemeinde Putzbrunn. An dieser Stelle natürlich brauchen wir keine Unterstützung von Spendern, weil hier die Kommune auch zuständig ist. Was wir aber tun, ist auf diesen Gemeindekindergarten sozusagen obendrauf noch einen größeren Teil zu setzen, kleinerer Bau auf einem größeren Bau. Und dieser kleinere Bau oben ist eben für unseren Kindergarten, für die Kinder aus den Wohngruppen. Aktuell planen wir hier mit circa 600.000 Euro. Erstmal sind wir im Planen. Die Preise steigen leider ja aktuell, die Baukosten sehr nach oben. Insofern hoffen wir, dass es einigermaßen bei der Planung bleibt. Wir wollen ein modernes Gebäude bauen, ein Gebäude mit KfW 55 Standard, das heißt mit 55% erneuerbaren Energien dann auch versorgt. Und wir werden das ganz sicherlich mit Unterstützung von sehr, sehr vielen Menschen tun. Und wir hoffen natürlich, dass der Jugendopfersonntag hier schon einen großen Teil auch uns bringen kann.
Jetzt wird ja jedes Jahr eine Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge so ein bisschen als Leuchtturmprojekt herausgenommen, um am Jugendopfersonntag zu sammeln. Jetzt hat sie gerade im Corona-Jahr 2021 erwischt. Ist es jetzt was, wo Sie sich denken, mein schade, da hätten wir vielleicht in einem Nicht-Corona-Jahr mehr Kollekte bekommen? Oder vielleicht ist es auch, dass Sie sagen, nein, gerade jetzt ist es auch wichtig, auf so ein Projekt Aufmerksamkeit zu lenken, weil es die Kinder in ihrer Einrichtung vielleicht in dieser Zeit auch besonders getroffen hat?
Ich freue mich natürlich ganz grundsätzlich, dass wir an dieser Stelle bedacht werden und unser Projekt vorstellen dürfen. Und auch an dieser Stelle haben wir ja auch die Chance, nochmal darauf hinzuweisen, liebe Leute, es gibt eben Kinder, die in etwas anderen Umständen groß werden und die auch unserer Unterstützung bedürfen. Was ich auch am Corona-Jahr in Anführungszeichen oder den Corona-Jahren leider jetzt mittlerweile schon schön finde, ist, dass, glaube ich, viele Menschen wieder diesen wichtigen Wert der Gemeinschaft erfahren haben. Eben dieses Gefühl von alleine ist nicht so schön. Also alleine im Homeoffice oder abgetrennt von den anderen, das ist für uns Menschen insgesamt, glaube ich, eine große Belastung. Und natürlich geht's bei uns ja genau in diesem Projekt drum zu sagen, wir wollen nicht abgetrennt sein. Wir wollen was Gemeinsames haben. Wir wollen, dass unsere Kinder, die im Heim groß werden, eben auch nicht abgetrennt sind von der Gemeinschaft. Und gleichzeitig haben die Kinder natürlich in dieser Zeit schon vieles vermisst. Ich denke, wie alle anderen Kinder auch, einfach die Gemeinschaft mit anderen. Die Kinder konnten kaum raus. Die Kinder waren viel in ihren eigenen Wohngruppen. Und wir versuchen natürlich jeden Tag und weiterhin alles möglich zu machen, dass diese Kinder sowohl angeschlossen sind, also auch rauskommen, Kontakte haben können, Förderung kriegen, aber eben trotzdem dieses Risiko, dass sich eine unserer Kindergruppen ansteckt, ist natürlich auf der anderen Seite immer sehr groß. Insofern ist jetzt tatsächlich genau die richtige Zeit, so ein Haus zumindest zu planen, in der Hoffnung, dass wir dann auch ab, also Baubeginn soll Mitte 2023 sein, im Idealfall spätestens ab 2024 zumindest den nachfolgenden Kindern hier mehr bieten können.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich jetzt denken, ja, das ist etwas, das möchte ich auch unterstützen, dann können Sie natürlich spenden, am Jugendopfersonntag etwas in den Klingelbeutel werfen. Aber das Saalberghaus, kann man das, Frau Quentner, auch an anderer Stelle und auch auf andere Art und Weise vielleicht noch unterstützen?
Grundsätzlich freuen wir uns über Menschen, die sich interessieren. Insofern ist es uns erstmal sehr, sehr wichtig und recht, wenn Menschen in Kontakt mit uns gehen, wenn Menschen uns auch vor Ort besuchen, wann immer das gut möglich ist und sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und was natürlich für uns ein sehr, sehr großes Thema ist an dieser Stelle, ist Mitarbeiter zu gewinnen. Wir haben in München ja mit einem dramatischen Fachkräftemangel in den letzten Jahren zu kämpfen. Das heißt, die Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, Fachkräfte im pädagogischen Bereich sind schwer zu bekommen. Und wir wollen natürlich auch gute MitarbeiterInnen gewinnen. Und insofern freuen wir uns auch an dieser Stelle, wenn wir bekannt sind, wenn Menschen sagen, Mensch, ich möchte einen besonderen Arbeitsplatz, ich möchte einen Arbeitsplatz, der mir Sinn gibt, und diese Menschen sich auch bei uns bewerben oder mal auch Menschen darauf hinweist, dass es hier auch Arbeitsstellen für PädagogInnen eben gibt, die außerhalb der regulären Angebote noch mal ein bisschen mehr vielleicht bedeuten.
Also der erste Advent lädt nicht nur dazu ein, zu spenden, sondern er lädt vor allen Dingen dazu ein, die Augen aufzumachen und vielleicht auch mal auf die Ränder zu schauen, auf die wir sonst das Jahr über nicht zu achten. Das war Saalberghaus Leitung Agnes Quentner heute hier im Totalsozial-Interview. Für dieses Mal war es das. Ich sage danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer. Machen Sie es gut.
Totalsozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.